Mich würde sehr interessieren, was dich momentan bewegt und beschäftigt. Mit manchen von euch haben wir immer wieder Austausch zu den Begegnungstagen oder auch wenn wir auf Besuch hier sind. Aber durch die nur losen Kontakte sind wir natürlich nicht up to date, wissen nicht, was euch gerade im Moment beschäftigt, bewegt oder vielleicht auch belastet. Stell dir mal folgende Situation vor. Du bist auf einer Bergwanderung, ich hoffe, ihr seid alle leidenschaftliche Bergwanderer. Bist unterwegs, den Berg hoch, der Weg, der wird immer steiler, die Luft dünner und plötzlich kommt auch noch Nebel auf. Du siehst den nächsten Schritt gar nicht mehr. Und diese Erwartung auf den Gipfel, auf die Aussicht, das ist alles dahin. Mit diesem Nebel, vielleicht kriegt sogar ein bisschen die Angst hoch. Wie soll das jetzt gut weitergehen? Und innerlich schreit alles, ach, gib doch auf, dreh um. Und dann erinnerst du dich an das Seil, an dem du dich festhältst, mit dem du dich absicherst, fest verankert, zuverlässig liegt es in deiner Hand. Du hältst dich daran fest, auch wenn du aufgrund des Nebels nichts mehr siehst. Und genau dieses Festhalten an dem sicheren Seil, das bringt dich letztendlich sicher auf den Gipfel. So ähnlich fühlt sich das ja auch manchmal in unserem Leben an. Herausforderungen, Zweifel, Druck, Lebenssituationen, die dich in die Ecke drängen, alles in dir möchte loslassen, möchte sich verkriechen, möchte sich rausnehmen. Genau in diese Situation hinein schreibt der Paulus an diesen jungen Timotheus den Satz: Halte fest an dem, was dir anvertraut ist. Wir können das in 2. Timotheus 1, Vers 14 nachlesen. Und genau darum soll es auch heute uns gehen. Festhalten statt aufgeben. Wir möchten da drei starke Wahrheiten betrachten in diesem Abschnitt, die uns tragen. Einmal, Gottes Zusage, sie gilt deiner Familie. Das zweite, bleib echt. Lebe einen klaren Glauben. Und das dritte, Mut statt Angst. Gott gibt dir die Kraft. Der zweite Brief, den Paulus an den Timotheus schreibt, das ist der allerletzte Brief, den er niederschreibt. Ihr kennt das vielleicht von großen Persönlichkeiten. Da bin ich immer so gespannt, was war deren letzter großer Satz am Ende ihres Lebens, bevor sie verstorben sind? Was ist ihr Resümee, ihre Zusammenfassung, ihr Wichtigstes, das sie noch der Menschheit mitgeben möchten? Und so ähnlich ist es vielleicht auch hier in diesem 2. Timotheusbrief, den Paulus an seinen Ziehsohn, den Timotheus, schreibt. Was sind wohl die Gedanken, so das Resümee, die Zusammenfassung seines erfüllten und bewegten Lebens, die er weitergibt an die junge Generation, an diesen Timotheus. Und es ist wirklich diese bemerkenswerte Botschaft, festhalten statt aufgeben. Paulus, er sitzt in seinem dunklen Verlies im Mamertin-Gefängnis in Rom. Licht kommt nur durch eine Luke oben an der Decke rein. Das ist kein schöner Abschluss seines Lebens. Und dieser gealterte, geistliche, sehr intelligente Apostel, er ist erschöpft durch ein langes und beschwerliches Leben. Im Dienst für Gott war er unterwegs und er schreibt diesen letzten Aufruf an den jungen Mann Timotheus. Diese letzte Wahrheit, festhalten statt aufgeben. Ich möchte euch bitten, das aufzuschlagen. 2. Timotheus, ihr findet den nach den kleinen Briefen. 2. Timotheus, Kapitel 1. Wir lesen die ersten 8 Verse und dann noch 13 und 14. 2. Timotheusbrief, die Verse 1 bis 8 und 13 und 14. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus, an meinen lieben Sohn Timotheus. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich diene von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deiner gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. Und wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Und noch die Verse 13 und 14. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Und jetzt kommt dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, oder man könnte es auch sagen, halte daran fest, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Lasst uns mal ganz kurz die verschiedenen Personen, die hier genannt sind, ein bisschen betrachten. Zunächst Paulus, er nennt sich hier den Apostel. Das heißt, er hat leibhaftig Jesus Christus gesehen. Das ist letztendlich diese Erklärung des Titels oder des Begriffes eines Apostels. Er hat ja Jesus nicht zu Lebzeiten auf der Erde gesehen, aber Jesus ist ihm begegnet, als er unterwegs war nach Damaskus. Er ist vom Pferd gefallen durch die Erscheinung von Jesus Christus höchstpersönlich, und deswegen reiht er sich mit ein in diese Gruppe und in diese Reihe der Apostel. Damit wird auch deutlich, dass er mit einer besonderen Vollmacht und Autorität unterwegs ist. Also seine Botschaft, die er hier weitergibt, er macht deutlich, ich habe hier Jesus persönlich kennengelernt und gebe dir jetzt noch ein paar wichtige Gedanken mit. Paulus macht auch deutlich, dass er mit ganz großem Interesse und intensivem Gebet bei dem Timotheus ist, diesem jungen Mann, den wir uns jetzt mal noch ein bisschen anschauen. Timotheus, ein junger Mann, er hatte eine jüdische Mutter, einen griechischen Vater. Der Name Timotheus bedeutet Ehre Gott. Wir lesen hier, dass er eine Mutter Eunike hatte, jüdische Abstammung, die Großmutter Lois, und die waren schon bereits gläubig. Also er hatte dieses große Privileg, wie vielleicht viele von euch hier, die auch aus gläubigem Elternhaus kommen. Auf der zweiten Missionsreise lernen sich Paulus und Timotheus kennen und erleben gemeinsam manche Abenteuer mit Gott. Timotheus, er begleitet den Paulus dann durch Kleinasien zusammen mit Silas. Sie kommen nach Mazedonien und dort geht dann Timotheus wieder allein zurück nach Thessalonich zur Betreuung und Begleitung der Gemeinde dort. Aus diesen paar Versen, die Paulus hier an den Timotheus schreibt, wird deutlich, was für eine innige Beziehung die beiden hatten. Ja, dieser altehrwürdige Apostel, dieser junge Mann und was die gemeinsam verbindet. Man kann hier herauslesen, dass Timotheus den Paulus sehr geachtet und auch geliebt hat. Vielleicht war er, das kann man so ein bisschen zwischen den Zeilen hier lesen, vielleicht war Timotheus eher ein etwas schüchterner junger Mann. So ein bisschen furchtsam vielleicht. Trotzdem, Paulus lobt Timotheus wegen seiner Treue und er ermutigt ihn, sich nicht für das Evangelium und für Paulus zu schämen, der jetzt Gefangener ist. Wir lesen in Vers 4, wenn ich an deine Tränen denke, vermutlich war Timotheus dabei, als der Apostel Paulus verhaftet wurde und dann von den Römern abtransportiert wurde nach Caesarea. Und dieses Ereignis muss den Timotheus sehr ergriffen haben, sodass er geweint hat in der Situation. Und wenn Paulus daran denkt, dann rührt das ihn wieder neu, diese Liebe, die er da gesehen hat, zu spüren. Also wir sehen, die zwei Männer waren doch eng miteinander verbunden, auch emotional verbunden. Kommen wir nochmal zu den drei Kerngedanken unserer heutigen Predigt, die drei Aspekte, die mir besonders wichtig geworden sind. Diese Zusage Gottes, die deiner Familie gilt, dieses bleib echt, lebenden klaren Glauben und Mut statt an Angst. Gott gibt dir die Kraft. Gott hat eine Zusage, die deiner Familie gilt. Ich finde das so total spannend, wie hier dieser Gedanke der Vorfahren und auch der Familie hier deutlich werden. Zunächst möchte ich da ein paar verschiedene Beispiele aus diesem Abschnitt aufgreifen, aber auch aus anderen biblischen Kontexten. Paulus, er spricht hier, ich danke Gott, dem ich diene, von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen. Also er macht deutlich, ich bin in einer Linie von Menschen, Vorfahren, die genau dieses Anliegen hatten, Gott zu ehren. Die Vorfahren von Paulus selber waren jetzt keine klassischen Christen, wie wir das kennen aus dem Neuen Testament. Aber es waren Vorfahren, die an diesen lebendigen Gott geglaubt haben, jüdischer Abstammung. Sie dienten dem lebendigen Gott. Woran können wir das festmachen? Als Paulus dann später, als er gefangen wurde, in Caesarea vor König Agrippa stand und sich verteidigte, sagt er, das können wir nachlesen in Apostelgeschichte 26, ich lese da die Verse 6 und 7, und nun stehe ich hier und werde angeklagt wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die unseren Vätern von Gott gegeben ist. Also er reiht sich ein nochmal in diese Vorfahren, in diese Väter. Auf ihre Erfüllung hofften die 12 Stämme unseres Volkes, wenn sie Gott bei Tag und Nacht beharrlich dienen. Und was können wir nachlesen von diesen Vorvätern? 5. Mose 7, 9. So erkenne denn, dass der Herr dein Gott der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Gottes Zusage gilt für dich und für deine Familie. Also wir lesen hier raus, Familie ist ein Prinzip, das Gott enorm schätzt und ehrt. Und jeder von uns ist irgendwie in einer Familie verwurzelt, hat vielleicht selber auch eine Familie gegründet. Zumindest aber haben wir alle Eltern und eine Familie. Das gleiche Prinzip lesen wir auch heraus aus der Familie von Timotheus. Er ist gläubig in dritter Generation. Also es wird von der Großmutter gesprochen, von der Mutter und jetzt eben auch von dem Timotheus. Dieser Glaube, können wir nachlesen hier, er wohnte, ja, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois, in deiner Mutter Eunike. Ich finde diesen Begriff des Wohnens finde ich total schön, wie das hier formuliert ist. Also dieser Glaube war nicht nur einfach Gast bei der Großmutter und bei der Mutter, sondern er wohnte dort, er hatte dort Heimat, Heimstätte. Dieser Glaube an den lebendigen Gott hatte in der Familie Einfluss bis in den Alltag hinein. Das war nicht nur dieser fromme Spruch, der irgendwo in der Eingangshalle hing, sondern der Glaube hatte Einfluss auf das Alltägliche in der Familie. Johannes 13, 35 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist doch ein klares Kennzeichen von einer gesunden Familie, diese Liebe zueinander. Wir haben hier einen weiteren Aspekt, der dieses Thema der Familie und dieser Zusage Gottes für die Familie hier deutlich macht. Paulus, er ermutigt für das Gebet füreinander. Und wenn er von seinem Sohn Timotheus redet, reiht er sich mit in diesen Gedanken der Familie mit ein. Er betet für Timotheus: Wenn ich ohne Unterlass deine gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. Also Paulus, er fleht für ihn, tritt ein für ihn im Gebet. Auch wieder so ein wichtiges Prinzip, das wir in der Familie leben dürfen. Wir können das in anderen Bereichen biblischer Familien auch nachempfinden. Eine Hanna beispielsweise, die sich intensiv um ihren Sohn Samuel kümmert, ihn Gott anbefiehlt, als sie ihn abgibt, dann in Silo bei der Stiftshütte und dem Eli überlässt. Oder Amram und Jochebed, die für ihren Sohn Mose gesorgt haben, ihn die ersten Jahre geistlich geprägt haben, bevor er dann dieser Tochter des Pharao ausgehändigt wurde. Deswegen auch diese Frage an dich und an mich: Beten wir intensiv für unsere Familie, für die Menschen, die uns am nächsten sind? Leben wir dieses Prinzip der Familie und erwarten wir auch von Gott, dass er diese Zusage für die Familie, dass wir die in Anspruch nehmen? Ist es dir ein Anliegen, dass deine Familie von Gott gesegnet ist? Eine Mutter, die für ihr Kind, das ohne Gott unterwegs ist, intensiv betete, sagte einmal: Anfangs versuchte ich, mit Worten und Argumenten meinen Sohn zurückzugewinnen, also zum Glauben. Aber die entscheidende Wende kam für mich, als ich erkannte, ich kann sein Herz nicht ändern. Das ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Meine Aufgabe ist, ihn mit liebevollem Kontakt zu begleiten und beständig zu beten. Sie öffnete regelmäßig das Gespräch zu ihm, zeigte Liebe und war einfach nur da für ihn. Sie lud andere ein aus der Gemeinde, andere Gläubige lud sie ein, ganz gezielt für ihn zu beten. Es waren schwierige Jahre, voller Sorge und Zweifel, aber sie blieb dran. Festhalten statt aufgeben. Ich finde das immer wieder spannend, wie viele Menschen davon berichten, dass sie eine gläubige Mutter hatten oder eine gläubige Großmutter, die intensiv für sie gebetet haben, bis sie dann zum Glauben an Jesus gekommen sind. Dieser Bezug zu der Familie. Georg Müller selber, der Vater der Waisenhäuser in Bristol, er betete über 50 Jahre für einzelne Menschen, darunter auch einige Kinder von Freunden, die nicht an Jesus glaubten. Mehrere von ihnen kamen erst nach seinem Tod zum Glauben. Müller sagte einmal selber: Der Herr wird meine Gebete erhören, selbst wenn ich sie vom Himmel aus erfüllt sehe. Und ich kann mich noch gut erinnern an einen Gottesdienst hier in Rotmaat, noch im alten Saal drüben, wie ein Vater aus seinem Leben berichtet hat, auch von seinen Kindern berichtet hat. Er war italienischer Abstammung, ich weiß den Namen nicht mehr. Aber er erzählte damals von seiner Familie: Ich habe 4 Kinder. Und so, genau so hat er es gesagt. 3 davon folgen Jesus von Herzen und das 4. kommt noch zum Glauben. Halte daran fest, Gottes Zusage gilt deiner Familie. Bete weiter. William MacDonald, der schreibt in seiner Auslegung: Obwohl die Erlösung nicht von gläubigen Eltern geerbt werden kann, so ist es doch sicher wahr, dass es in der Schrift ein Prinzip des Haushaltes gibt. Es scheint so, dass Gott gerne ganze Familien errettet. Es entspricht nicht seinem Willen, dass ein Glied nicht dazugehört. Lasst uns also festhalten, statt aufgeben. Der zweite Gedanke, die zweite Wahrheit, die in diesem Abschnitt für mich persönlich ganz besonders wurde: bleibe echt, lebe einen klaren Glauben. Paulus, er spricht hier in Vers 3, wir können es noch mal kurz nachlesen: ich danke Gott, dem ich diene von meinen Vorfahren her, mit reinem Gewissen. Und dann sagt er außerdem noch, er lobt den Timotheus: ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir. Ich habe mir da so eine Schüssel klaren Wassers vorgestellt. Wenn man da nur einen oder zwei Tropfen Tinte reinlässt, wird das Ganze bläulich und ist nicht mehr klar. Wenn also Paulus hier von einem klaren Glauben oder ungefärbten Glauben spricht, dann ist das eine Reinheit. Ja, dieses klare Gebirgswasser, das wir da vielleicht auch in der Vorstellung haben. Ein Glaube an Gott soll rein sein, nicht eingefärbt oder verschmutzt. Der Glaube von Timotheus an Gott war so ein ungefärbter, ungeheuchelter Glaube. Das war kein Glaube, der andere Menschen zufriedenstellen soll, sondern der in Reinheit vor Gott gelebt wurde. Als Menschen sind wir immer in der Gefahr, irgendwie was vorzumachen oder zu heucheln oder nicht klar zu bleiben. Ich finde das auch in meiner Aufgabe als Schulleiter immer wieder die Herausforderung, klar zu bleiben. Wir wollen uns keinen Anstoß geben, wir möchten gerne angepasst unterwegs sein. Wir möchten irgendwie dazugehören. Das ist ganz natürlich als Menschen. Das sind mir kleine Kinder immer wieder ein Vorbild. Die machen sich da nicht so sehr viel daraus, was die anderen über sie denken. Die leben fröhlich ihren Alltag in einer ungeheuchelten und ganz klaren und ungefärbten Art. Ein junger Mann arbeitete in einer Branche, in der Korruption und Deals unter der Hand ganz üblich waren. Als Christ stand er da immer wieder unter starkem Druck. Kollegen sagten ihm, er müsse mitspielen, sonst verliere er seinen Job. Und er ringt mit der Entscheidung, weil er ja auch seine Familie versorgen möchte. Schließlich entscheidet er sich in der Situation, ehrlich zu bleiben, keine Bestechung anzunehmen. Und er erklärt das seinen Kollegen ganz offen, dass er aus Glaubensgründen da nicht mitmacht. Zunächst wird er ausgelacht von den Kollegen, sogar benachteiligt, ausgegrenzt. Doch seine Integrität bleibt sichtbar. Er arbeitet zuverlässig, behandelt andere fair und bleibt freundlich. Und nach Monaten kommt bei ihm im Job dann dieser Wendepunkt. Ein Vorgesetzter, der seine Standhaftigkeit bemerkt hat, bietet ihm eine verantwortungsvolle Position an, gerade weil er authentisch und integer geblieben ist. Später sagt der Chef: ich brauche Leute, die ehrlich sind. Ihre Haltung hat mich an der Stelle beeindruckt. Festhalten statt aufgeben. Dieser ungefärbte Glaube, diese Reinheit, das ist die Voraussetzung dafür, dass Gottes Geist sich voll in dir und mir entfalten kann. Und dann noch diese dritte Wahrheit, die wir aus diesem Abschnitt mitnehmen können: Mut statt Angst. Gott gibt dir und mir die Kraft. Vers 7: denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also Gottes Geist ist kein Geist der Angst. Furcht, das ist so ein Gefühl, das wir sehr gut kennen als Menschen. Furcht, das ist irgendwie so etwas Unterschwelliges, Passives. Man fühlt sich einer Sache ausgeliefert, hat das Gefühl, die Dinge aus der Hand zu verlieren, die Dinge nicht mehr im Griff zu haben. Man wartet, bis etwas Schlimmes eintritt. Furcht lähmt. Sie schränkt ein. In Gedanken, ja, wenn das Rädchen sich dann dreht und nicht mehr aufhört nachts, wenn wir nicht mehr wissen, wie wir uns jetzt verhalten sollen, In den Gedanken, in den Empfindungen, in den Handlungen ist Furcht oder Angst etwas Furchtbares. Paulus schreibt an die Römer in Vers 15, Kapitel 8, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Die Menschenfurcht oder die Furcht vor Leiden, vor Blamage, vor Verzicht, die lähmt uns. Das ist etwas Menschliches, Furcht zu haben, sagt Jesus ja auch selber in Johannes 16, 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wenn wir also mit Gottes Geist rechnen, dann haben wir keine Angst, sondern wir leben aus der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Was ist hier gemeint mit diesem Geist der Kraft? Das kann schon auch körperliche Kraft bedeuten. Ich verstehe das aber auch unter diesem Aspekt der mentalen, psychischen Kraft. Dieser Durchhaltekraft, wenn alle anderen nachgeben. Eine innere Kraft, anders zu sein als die Masse. Ja, dieser lebendige Fisch, der gegen den Strom schwimmt. Eine geistliche Kraft. Eine Kraft, den Willen Gottes tun zu können. Die Kraft zu haben, sich unterzuordnen. Die Kraft zu haben, die Prinzipien Gottes aufrechtzuerhalten und nicht dem Druck der Masse nachzugeben. Die Kraft zu bekommen, Anfeindungen zu ertragen oder Gelächter und Spott über sich ergehen zu lassen und trotzdem aufrecht zu bleiben. Diese geistliche Kraft, von der wir hier lesen, die Mut macht, für Jesus zu zeugen und auch für ihn zu leiden. Das ist die Kraft, die echtes Rückgrat verleiht. Malik, ein junger Christ in Westafrika, er spürte den Ruf Gottes, in eine Region zu gehen, die von einer radikalen Terrorgruppe kontrolliert wurde. Und jeder wusste, wer dorthin geht, der kommt nicht zurück. Malik, er rang mit Gott, betete, er fastete, aber schließlich gehorchte er. Er stieg auf sein Motorrad und fuhr durch die Sahara und plötzlich wurde seine Angst Realität. Eine Straßensperre, bewaffnete Männer mit AK-47 standen da, Fahrzeuge vor ihm wurden durchsucht, Menschen wurden bedroht und Malik hörte in seinem Herzen die Worte, sag ihnen, dass du ihnen von Jesus erzählen wirst. Sein Herz klopfte enorm. Nun, er wusste, wenn er das sagt, dann bezahlt er das vielleicht mit seinem Leben. Als er dann an der Reihe war, fragte ihn einer dieser Wachmänner, warum fährst du hier? Weißt du nicht, dass wir dich töten könnten? Malik, er spürt diesen inneren Kampf. Und dann kam dieser Mut von Gott. Er antwortete, ich bin hier, um euch von Jesus zu erzählen. Stille. Dann senkte der Wachmann die Waffe und sagte, fahr weiter. Malik, er überlebte und später begann in dieser Region eine Bewegung des Glaubens, ausgelöst durch den Mut diesen jungen Mannes. Das ist diese geistliche Kraft, die diesen Malik befähigt hat, seine Angst zu überwinden. Es ist aber nicht nur diese Kraft, sondern es ist auch die Liebe, von der hier Paulus redet. Geist der Kraft, Geist der Liebe, Geist der Besonnenheit. Diese Liebe, Liebe zu Gott, Liebe zum Gebet, Liebe zu seinem Wort, aber auch Liebe zu den Mitmenschen. Und da kommt wieder die Familie ins Spiel. Liebe zur Frau, zu den Kindern, zu den Geschwistern in der Gemeinde, die Liebe zum Nachbarn, zu den Klassenkameraden, Liebe zu den Arbeitskollegen oder auch zu der buckligen Verwandtschaft, Liebe mir selber gegenüber, anzunehmen, dass Gott mich wunderbar gemacht hat. Auch das gehört natürlich dazu. Ein schönes Beispiel für diese Kraft der Liebe, dieser Geist der Liebe, habe ich in dem Leben von Corrie ten Boom entdeckt. Eine Christin aus den Niederlanden. Sie überlebte das Konzentrationslager Ravensbrück. Und nach dem Krieg sprach sie in vielen Ländern über Vergebung und Gottes Liebe. Und bei einer Veranstaltung in Deutschland trat plötzlich ein ehemaliger Lageraufseher auf. Er kam auf sie zu nach der Veranstaltung. Einer dieser Männer, die die Schwester von Corrie ten Boom im Lager gequält und dann schließlich zum Tod geführt hat. Und er kommt auf Corrie ten Boom zu und sagt zu ihr: Fräulein ten Boom, ich habe Ihre Botschaft über Gottes Vergebung gehört und ich habe selbst Vergebung für meine Schuld bei Jesus Christus gefunden. Aber ich möchte Sie fragen, können Sie mir vergeben? Corrie spürte in diesem Moment alles in sich rebellieren. Hass kam hoch, Schmerz, Erinnerungen. Aber sie betete still: Jesus, ich kann das nicht, aber du kannst. Dann streckte sie ihre Hand aus und als sie seine Hand berührte, spürte sie diese überwältigende Wärme und Liebe, nicht ihre eigene, sondern Gottes Liebe durch sie. Und sie sagte: Ja, ich vergebe Ihnen mit meinem ganzen Herzen. Diese Begegnung wurde zu einem weltweiten Zeugnis dafür, dass der Geist der Liebe stärker ist als Hass, stärker ist als Verletzung. Und Corrie sagte später: Vergebung ist nicht ein Gefühl, sondern es ist ein Akt des Willens. Und Gott gibt die Liebe dazu. Geist der Kraft, Geist der Liebe und jetzt noch dieser Geist der Besonnenheit, oder man könnte es auch Geist der Disziplin, des Taktes übersetzen. Ja, diese Selbstkontrolle, Selbstzucht, dieser Geist der Klarheit, der Gleichmäßigkeit, der Ruhe, Besonnenheit, überlegt handeln, nicht übereilt, töricht, spontan. Ich denke, es ist manchmal gut, sich solche Sätze anzugewöhnen wie: Danke, ich mache mir da Gedanken darüber. Oder: Ich nehme das Anliegen mit. Oder: Lass mich mal darüber schlafen. Disziplin bedeutet auch, dass ich mich diszipliniert an den Geboten Gottes orientiere und seine guten Leitplanken für mich annehme und danach lebe. Diese Zuchtlosigkeit, von der die Bibel ja auch oft berichtet, die wir ja um uns herum sehen, teilweise auch in unserem eigenen Leben erleben, diese Zuchtlosigkeit, die endet im Verderben, durcheinander, in Verachtung. Dieser Geist der Zucht, Geist der Besonnenheit, Geist der Disziplin, das ist dieser Geist, der von oben warnt, die Schranken nicht zu überschreiten. Ein Mann, er besucht regelmäßig eine Bibelgruppe und eines Tages wird er von einem Teilnehmer öffentlich kritisiert und provoziert. Alle erwarten, dass er wütend reagiert oder sich rechtfertigt. Stattdessen bleibt er ruhig, hört zu und antwortet dann: Danke, dass du deine Meinung sagst. Ich werde darüber nachdenken. Später erklärt er: Ich wollte nicht aus dem Bauch heraus reagieren. Ich habe Gott um Weisheit gebeten, bevor ich sprach. Und diese Haltung des Mannes veränderte sofort die Atmosphäre in dem Raum. Aus einer hitzigen Diskussion wurde ein ehrliches Gespräch und der Provokateur entschuldigt sich dann sogar. Zeigt also, Besonnenheit kann Konflikte entschärfen. Impulsive Reaktionen würden so etwas natürlich zerstören. Ernst Modersohn sagte mal: Geistesmenschen sind taktvolle Menschen, die mit heiliger Weisheit, mit feinem Takt zu handeln und zu wandeln verstehen. Ich lese es nochmal: Geistesmenschen sind taktvolle Menschen, die mit heiliger Weisheit, mit feinem Takt zu handeln und zu wandeln verstehen. Ich möchte noch mal diesen Vers lesen, diese dritte geistliche Wahrheit. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dieser Dreiklang ist für mich wie so ein Hocker mit drei Beinen. Wenn ein Bein fehlt, kippt er um. Es geht nicht um diesen bewundernswerten, kraftstrotzenden Helden, der alles klein schlägt, sondern es geht um diesen Dreiklang. Kraft ist dabei, Liebe ist dabei und diese Besonnenheit. Wenn wir nur mit der Schärfe der Wahrheit unterwegs sind, richten wir Schaden an. Es gehört auch dieser Balsam der Liebe dazu. Und diese Liebe, vereint mit Disziplin und Zucht, ist eine heilige Liebe, die auch wirksam ist und nicht lasch. Liebe ohne Zucht, das ist eine gutmütige Schwäche, die vielleicht mehr Schaden anrichtet als nützt. Deswegen Kraft ohne Besonnenheit und Disziplin reißt ein und diese Liebe sorgt für den nötigen Balsam. Festhalten statt aufgeben. Ich lese nochmal 2. Timotheus 1, 13. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt.